willkommen, meine Lieben, zur Ausgabe 221 des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin Ihr Host in dieser Sendung. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich mich im Wayne Podcast hier auf das Thema Markenbildung stürzen will. Und nicht nur Markenbildung in Form von, wie baue ich denn eine Marke auf, sondern mit dem Hintergedanken, dass der Markenaufbau, Thema EAT und Vertrauensbildung und Purpose-Ausprägung, ein ziemlich wichtiger Baustein sein dürfte in der nahen Zukunft der Suchmaschinenoptimierung, würde ich jetzt mal sagen. Markenaufbau ist ja grundsätzlich wichtig, da brauchen wir uns ja nicht drüber streiten. Die Frage ist nur, was hat Markenaufbau in der Praxis, also abseits aller Theorie, wirklich mit Suchmaschinenoptimierung zu tun und wie kann man dieses Feld Markenaufbau verbinden mit SEO in der Praxis? Natürlich erzählen immer sehr viele Leute davon, dass das geht, dass das sein muss. Diese ganze Diskussion um Mehrwert-Content hängt ja da irgendwie mit dran. Und ich will in diesem Podcast einfach mal probieren, ein paar Sachen in der Markenbildung zu beleuchten. Und nicht nur Markenbildung, sondern vielleicht auch Purpose-Findung und ein paar Sachen, die aus der Geschäftsgründung herkommen, um zu gucken, welche Auswirkungen hat denn das auf Marketing und auch auf Suchmaschinenoptimierung in der nahen Zukunft, in der ja alles irgendwie AI-getrieben ist und in der ja sehr viele Leute erzählen, es wird auf die Marke ankommen und keiner weiß es so richtig. Ich habe nur meine persönliche Prognose und ich glaube, dass Google als Platzhirsch in dem Bereich Suche zumindest mit dem Modell von EAT und der Markenerkennung und den Umgang mit Entitäten schon sehr weit gewesen ist oder sehr weit ist. Und ich glaube, die Richtung ist für mich sehr vielversprechend. Also will ich mich ganz gerne darum kümmern, um das, was Erik Schmidt ja schon vor, glaube ich, 17 Jahren gesagt hat, nämlich, dass die Marke die Lösung ist und nicht das Problem. Also habe ich gedacht, mache ich mal einen Vollköpfer in Richtung Markenaufbau und kümmere mich darum und probiere die Verbindung aufzuzeigen. Nicht nur, um euch jetzt hier irgendwie als großer Lehrmeister zu erscheinen, sondern in erster Linie, um selbst für mich zu reflektieren, wie denn das alles zusammenhängt, ob ich auf der richtigen Spur unterwegs bin und wie ich mich in Zukunft verhalte. Weil das ist ja nicht nur so eine Content-Idee, die ich einfach mal in den Raum stelle, sondern am Ende muss ja jeder Webmaster, jeder, der da draußen Business betreibt, was irgendwie mit dem Internet zu tun hat, eine Entscheidung treffen in der nahen Zukunft, weil die Veränderung ist ja da. Wir können ja nicht so tun, als ob die AI jetzt nicht irgendwie das Marketing verändert. Aber welche Entscheidung treffen wir denn für Ausgaben, die in der Zukunft vielleicht tragfähig sind? Und da muss ich mir genauso drüber im Klaren sein, wie ihr euch darüber im Klaren werden müsst. Deswegen ist das hier auch ein bisschen ein Selbsthilfekurs. Ich habe ja großartig angekündigt, dass ich wieder Gäste mir hier einladen will, weil ich das Thema mit euch besprechen will und bin davon erstmal so ein bisschen abgekommen. Das hat die einfache Begründung, dass es ja schwierig ist, mit jemand als Gast in diesem Podcast umzugehen, wenn ich selbst nicht so richtig weiß, wie meine Gedankengänge dazu sind. Und ich habe angefangen, mich hinzusetzen, mich mit Markenbildung auseinanderzusetzen und nicht jetzt so oberflächlich, sondern wirklich im Detail. Habe mir Fachliteratur durchgelesen nochmal, die ich hier noch übrig hatte. Habe mir im Internet Artikel durchgelesen und habe probiert, meine Gedanken in irgendeine Struktur zu bringen, die ich dann hier in diesem Podcast abbilden kann und besprechen kann. Und dieser Weg dahin, der ist natürlich nicht einfach geradlinig, sondern du konsumierst ein Buch oder liest ein Buch, dann hörst du dir einen Podcast an, dann guckst du dir ein Video an, dann liest du dir einen Blogpost durch und irgendwie kommen diese ganzen Gedanken zusammen und irgendwann nach einer Woche oder so strukturiert sich das denn. Und es ist ja unglaublich schwierig, jetzt diese Struktur mit jemandem zu besprechen, der meiner eigenen Struktur nicht folgen kann. Na klar, nicht folgen kann, weil ich ihr selbst noch nicht folgen kann. Und deswegen habe ich es erstmal gelassen. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man im Nachgang zu so einer Sendung vielleicht immer nochmal eine Sondersendung macht, um dann meine Gedanken zu besprechen. Mit jemand, der aber vorher schon gehört hat, welche Gedanken ich denn überhaupt habe, welche mich rumtreiben. Und naja, um die dann auch zu verändern, weil eins ist klar, dass ihr geht's nicht um Blaupausen und richtig oder falsch, sondern es geht um eine Momentaufnahme. Und immer wenn ich ein neues Buch lese, wenn ich ein neues Video sehe, dann kann sich meine Meinung natürlich nicht vollkommen verändern, aber sich schon nochmal verändern oder sich anpassen. Und da sehe ich auch eine riesengroße Chance drin. Und auf diesem Weg will ich euch mitnehmen. Ich habe gedacht, okay, wo fangen wir denn an? Wir können mit Markenaufbau natürlich theoretisch anfangen. Aber ich glaube, bevor wir mit Markenaufbau überhaupt beginnen, sollten wir uns erstmal mit dem Thema Geschäftsmodell auseinandersetzen. Und darum soll es hier auch heute gehen. Es geht also vielmehr um die Gründung, vielleicht den Bereich vor der Gründung auch noch, weil ich davon überzeugt bin, dass alle Weichen für erfolgreiches Marketing genau an dem Punkt gestellt werden. Wenn dein Geschäftsmodell nicht tragfähig ist, wenn es nicht genug abwirft, wenn es nicht für dich einen gewissen Purpose auch beinhaltet, dann ist es am Ende zum Scheitern verurteilt. Und die Frage ist, welche Geschäftsmodelle sind denn jetzt tragfähig? Was kann denn dazu führen, dass ich am Ende des Tages so viel Cash habe, dass ich mich um das ganze Thema SEO und Online-Marketing oder Marketing allgemein auch ausreichend kümmern kann? Weil eins steht fest auf diesem ganzen Weg der Veränderung, den wir gerade mitmachen. Die Leute beschreiben unglaublich viele neue Möglichkeiten und wie diese ganzen Silos zusammenarbeiten müssten, damit nachher in den LLMs und in den Plattformen, in den Suchplattformen auch wirklich holistische Ergebnisse abgebildet werden können und man Rankings bekommen kann. Was die Leute aber nicht dazu sagen, ist, dass dieser ganze holistische Ansatz natürlich dazu verdammt ist, mehr Kosten zu produzieren. Also wenn Silos zusammenarbeiten, dann ist es ja cool, wenn die Silos schon immer da waren und man dann eine Effizienz daraus bilden kann. Für die normalen Webmaster ist es aber so, oder für die normalen Geschäftsbetreiber, Businessbetreiber ist es aber so, dass die ja eine Person entweder haben oder mehrere Personen haben, also eine Person haben, die dann vielleicht sagt, sie braucht noch, um holistisch das abbilden zu können, andere Leute in-house in ihrem Unternehmen. Dann kommen Kosten dazu, wenn du eine Agentur hast, die sich vielleicht auf SEA oder so spezialisiert hat oder auf SEO. Und es geht jetzt in den Bereich Videomarketing, in Bilder, in Fotos, egal ob die jetzt mit KI oder manuell erstellt werden. Wenn ich das holistisch betrachte, auch in Sachen Markenkommunikation und Community-Bildung, dann brauche ich eine höhere Expertise in den Agenturen oder brauche noch zweite Agenturen, dritte Agenturen. Und das verursacht natürlich Kosten. Wenn ich jetzt ein Geschäftsmodell habe, was wirklich wenig Marge abwirft oder wo die Kosten schon relativ hoch sind im Vergleich zur Marge, dann werde ich mir natürlich 10-mal überlegen, ob ich die Wirtschaftlichkeit meines Unternehmens noch weiter reduziere, indem ich Marketing ausbaue, weil irgendjemand sagt, das brauche ich jetzt, um in generativen Suchmaschinen vielleicht auch in Zeiten von AI, auch noch präsent zu sein. Oder werden die ganzen Inhaber von Businessmodellen oder von Businesses sich nicht eher Gedanken machen zu anderen Bereichen, zu Alternativen, auch wenn ich noch nicht so richtig beschreiben kann, welche Alternativen das sein könnten. Aber ich glaube, viele, die vorher aus der Offline-Welt gekommen sind, fühlen sich jetzt zurückversetzt und denken, okay, wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt nicht online meine Kunden generiere oder nicht ausschließlich generiere, ist ja nicht immer schwarz und weiß und an und aus, sondern wenn ich wieder hingehe, meine Kunden vielleicht irgendwie doch mehr offline zu akquirieren, weil das sowieso das Nahbarere ist und am Ende des Tages dann auch in das Thema SEO vielleicht einzahlt oder in irgendeine andere Marketingform, weil ich eine Vertrautheit und eine Markenbildung aufsetzen kann, die dann durch Plakatwerbung oder Werbung auf Messen oder in Fußgängerzonen etc. pp., weil das irgendwie noch Auswirkungen hat. Okay, fangen wir mal an. Ich habe probiert, meine Gedanken so ein bisschen zu ordnen im Bereich Geschäftsmodell. Als ich angefangen habe, damit mich zu beschäftigen, habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass es natürlich meine Welt gibt, meine Denkwelt, also wie ich mit Geschäftsmodellen umgehe im Online-Marketing und wie andere damit umgehen. Wenn du dich damit beschäftigst, merkst du ziemlich schnell, dass die Welt für Geschäftsmodelle riesig ist. Und meine erste Überlegung war natürlich, dass ich mir Gedanken dazu mache, welche Geschäftsmodelle gibt's denn überhaupt und die euch zu präsentieren. Fand ich aber im zweiten Anblick ziemlich langweilig und habe gedacht, naja, es geht doch eigentlich gar nicht um die Anzahl der Geschäftsmodelle, sondern welche Parameter ein gutes Geschäftsmodell in einer sich verändernden Welt und in einer immer teurer werdenden Welt eigentlich haben müssen, damit sie tragfähig sind, auch im Bereich SEO. Und ihr werdet jetzt natürlich denken, ja, was hat denn das hier mit Online-Marketing und so zu tun? Ihr müsst, glaube ich, wenn ich jetzt hier diese Serie anfange, oder ihr sollt, ja, ihr dürft, ist noch viel besser, musst, soll ich ja nicht mehr sagen, hat mein Psychologe gesagt, ein bisschen um die Ecke denken. Die Sachen haben immer Auswirkungen. Wenn du jetzt eine bestimmte Sache machst und meinetwegen auf die Straße gehst und Fußgängerzonenwerbung machst und Leuten Handzettel in die Hand drückst, dann hat das natürlich vielleicht eine Wirksamkeit, wenn ich das entsprechend in Szene setze. Und diese Hebel und Abhängigkeiten können dann, auch wenn du es weiterdenkst, natürlich sehr stark auf Markenbildung, auf Entitätsbildung, auf entsprechende Verlinkung und so einen Einfluss haben und damit Einfluss auch direkt oder indirekt auf SEO und Online-Marketing haben. Und deswegen will ich diese Sachen mal durchgehen. Also mein Appell, bevor wir jetzt hier anfangen, ist, bitte denk mit mir um die Ecke. Sonst wirst du hier nicht sehr viel Spaß haben, sondern probiere das Thema speziell SEO, weil ich weiß ja, eine Menge hören hier zu, die eigentlich SEOs sind. Es wird, glaube ich, darum gehen, genau um die Ecke zu denken und probiere diese Querverbindung einfach hinzukriegen, dann wird es deutlich leichter. Wenn du da Probleme mit hast, dann ping mich doch einfach an. LinkedIn ist meine hauptsächliche Kommunikationsform, aber du kannst mir auch gerne eine Mail schreiben oder so und dann probiere ich dir das nochmal zu erklären. Nicht in Form einer kostenpflichtigen Beratung, sondern weil ich einfach Spaß daran habe, dass Leute ein breiteres Verständnis von Suchmaschinenoptimierung haben. Okay, lasst uns starten. Was ich als erstes so eigentlich auf der Uhr hatte, weil mir das über den Weg gelaufen ist und ich glaube, dass das extrem wichtig ist, ist etwas, was ich Recency Bias nennt. Und das ist sowas wie ein Aktualitätseffekt, könnte man auf Deutsch sagen. Das ist diese Eigenschaft des menschlichen Gehirns, Sachen, die aktuell sehr präsent sind und die in den Medien sind, als äußerst wichtig einzustufen. Und jetzt übertragen wir das mal in die Welt von AI und künstlicher Intelligenz. Wenn du im Online-Marketing unterwegs bist, dann wirst du ja, und auch wenn du auf LinkedIn unterwegs bist, dann kommst du ja an dem Thema gar nicht mehr vorbei. Jeder an jeder Ecke erzählt dir, dass ohne AI überhaupt gar nichts mehr geht und dass der Effizienzgewinn gerade im Bereich der Agenturen oder auch Inhouse-Abteilungen durch AI so immens ist, dass in Zukunft ohne das überhaupt nichts mehr passiert. Naja, da kann man mal irgendwie vielleicht drüber nachdenken und dann merken, dass nur weil das aktuell so durchs Dorf getrieben wird, muss das ja nicht die Wahrheit sein. Also die Gabe zu besitzen oder einfach das Bewusstsein zu besitzen, zu hinterfragen, ob denn AI der letzte Schrei ist und die letzte Lösung ist, ich glaube, das ist ein Schlüssel zum Erfolg von morgen. Ich habe angefangen, relativ früh eine Skepsis zu entwickeln. Also ich bin natürlich nach wie vor sehr infiziert und sehr getrieben von dem Thema AI. Aber ich denke mir immer, okay, alles, was daraus entsteht aus dem Thema AI, führt für mich in eine ziemliche Sackgasse. In Sachen menschlicher Kommunikation, in Sachen Controlling für Prozesse, in vielen anderen Sachen und gar nicht darüber zu reden, wo das hinführt, wenn so eine AI, die sich immer aus dem Netz speist und immer mit denselben Inhalten irgendwie umgeht, dass da ja irgendwie so eine eine künstliche Verdummung da ist, die ja auch schon wissenschaftlich nachgewiesen wurde, dass diese LLMs nicht schlauer wären, sondern dass die sich eigentlich so inzuchtmäßig in ihrem eigenen Saft bewegen. Also würde ich mal sagen, nimm dir doch mal eine ruhige Minute und probier in Frage zu stellen, ob das denn alles stimmt mit der AI und dass es alles leichter wird, sondern frag doch einfach mal, welche Druckpunkte entstehen können durch den Einsatz von AI. Also bei zweifelsohne wird eins passieren. Die Leute werden diesem weißen Hasen weiter hinterherrennen und werden irgendwann in so eine Frustspirale reinkommen, weil sie merken, dass ja der Effizienzgewinn vielleicht nicht so hoch ist, dass sich doch nicht alles automatisieren lässt, dass bestimmte Kontakte im zwischenmenschlichen Bereich einfach auch Schaden nehmen, weil du dann plötzlich ja irgendwie eine AI für dich kommunizieren lässt und der andere das merkt und das dann plötzlich Auswirkungen hat. Also es werden ja irgendwo Druckpunkte entstehen und Probleme entstehen durch die Nutzung von AI. Und es wird auch immer eine Gegenbewegung geben zu Leuten, die AI grundsätzlich ablehnen und jetzt sagen, ich möchte aber mehr, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie mehr gefördert werden. Wir haben ja so diesen einen Bereich auch im Zusammenhang mit Homeoffice, was wir unter Corona ja sehr stark ausgeprägt hatten, dass die großen Firmen jetzt wieder sagen, dass die Leute in die Unternehmen zurückkommen sollen. Erstmal, damit es Auslastung von Immobilien gibt. Natürlich ist das wichtig, weil kein Chef will irgendwie den Leerstand, den sie für teures Geld finanziert haben, irgendwie dauerhaft durchfinanzieren. Und da ist denn keiner. Ihr kennt sicherlich auch Leute in eurem Umfeld, die sagen, ja, ich bin da faktisch der Einzige, der ins Büro kommt. Und dann sind irgendwie 500 Quadratmeter besetzt von zwei Leuten. Und man ruft sich so über die vielen Meter einfach irgendwelche Botschaften zu oder nimmt dann doch Teams und sitzt eigentlich nur, so weiß ich nicht, 10 Meter auseinander. Das ist ja alles Bullshit. Und es fehlt natürlich auch was in Sachen Purpose von Unternehmen, in Sachen Kommunikation, in Sachen, ich höre einfach mal mit, was andere so in bestimmten Sachen sagen, am Telefon oder auf den Fluren. Dieses berühmt-berüchtigte Ohr am anderen, das ist halt nicht da. Und das schafft schon eine Tiefe im Business, die nicht ersetzt werden kann, einfach, dass ich eine AI dazwischen schalte. Und die ganzen Druckpunkte, die entstehen, und die vielleicht auch entstehen, das hatte ich ja letzte Mal auf LinkedIn auch gesagt, durch eine Dopaminsucht, die wir aktuell als Gesellschaft ausprägen. Ich glaube, dass es lohnenswert sein kann, in dem Bereich sich zu engagieren, da jetzt schon Geschäftsmodelle auszuprägen oder vorzudenken, die dann entstehen können, relativ kurzfristig, wenn dann das Vertrauen in die AI zusammenbricht. Und ich zum Beispiel bin sehr davon überzeugt, dass das zusammenbrechen wird. Es wird natürlich Geschäftsbereiche geben, wo das unglaublich gut funktioniert. Ich hatte ja in den letzten Ausgaben schon gesagt, dass ich sehr fasziniert davon war, als ich beim Hautarzt so ein Leberfleck-Screening gemacht habe und die AI nach so einem Rundumscan meines Körpers Leberflecke oder Haut Irritationen gefunden hat, die die normale Hautärztin, glaube ich, nie entdeckt hätte. Gerade weil ich ein bisschen Körperbehaarung habe, wo das schwer zu entdecken ist, da war die AI unglaublich nützlich und hilfreich. In so Bereichen gibt es ja die Anwendung schon längst. Aber da wir uns im Bereich Suche befinden und da ja irgendwie was ausgeprägt werden muss, ja, ich glaube, da wird es eher eine Frustration geben. Und darauf kann man sich ja vorbereiten. Also, was ich sagen wollte, dieses Recency Bias, also dieser Aktualitätseffekt, hinterfragt ihn einfach mal oder guckt, ob der bei euch präsent ist. Wenn ihr nur noch in Richtung AI schielt und denkt, das ist das Nonplusultra, dann kann es ziemlich schnell sein, dass ihr einfach den biologischen und historischen Gegebenheiten unserer Gehirnentwicklung erliegen seid, weil ihr vollkommen getriggert seid von dem Aktuellen und nicht mehr seht, was vielleicht eh schon funktioniert, also das, was immer funktioniert hat, dass man das aus den Augen lässt und dass man das perfektioniert oder kombiniert mit AI und dass ihr ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass auch durch die AI eine neue Problemwelt entstehen kann und da auch für zukünftige Geschäftsmodelle unglaublich Potenzial drin liegt. Okay, gehen wir mal in das Thema Geschäftsmodellfindung rein, weil das kann ja jetzt so eine Phase sein, dass ihr entweder, weil ihr in eine bestimmte Richtung bewusst guckt, abseits der AI oder weil ihr in der AI oder mit der AI irgendwelche Geschäftsmodelle ausprägen wollt, das ist eigentlich relativ egal. Bestimmte Parameter sollten vorhanden sein, damit ihr denkt oder ja, beruhigt denken könnt, da lohnt es sich reinzugehen. Und ich gehe mal so ein paar Punkte durch, die für mich in der Recherche wichtig erschienen und die ich auch in Zukunft für mich und meine Geschäftsmodelle, die ich hier bauen will und in der Vergangenheit auch gebaut habe, wichtig sein werden. Und das erste ist der Markt. Ich glaube, dass es schwierig ist, wenn du einen kleinen begrenzten Markt hast. Also es ist zumindest deutlich schwieriger, als wenn du einen sehr speziellen Markt hast. Also wir reden jetzt nicht davon, dass du einen kleinen Markt hast, weil du vielleicht Supertanker verkaufst und mit dem Verkauf eines Supertankers so viel Marge abgeschöpft hast, dass du dir eigentlich alles leisten kannst, weil der Betrag grundsätzlich sehr hoch ist. Und wenn du dann 2 Supertanker, 3 Supertanker verkaufst, dann ist die Marge noch sehr viel höher. Sondern nehmen wir mal den Bereich Marketing oder den Bereich SEO. Guckt euch mal einfach an, wie viel Traktion bestimmte Dienstleistungsangebote, bestimmte Fortbildungsangebote oder auch bestimmte ja, Konferenzangebote in dem Bereich haben. Und dann wirst du ziemlich schnell merken, dass das nicht so richtig, richtig geil ist. Also gucken wir mal uns einfach an, wie viel Viewer man oder wie viel Ansichten Marketing-Videos auf YouTube zum Bereich SEO haben. Dann werden wir in der Regel Kanäle sehen, die so ja unter 100 haben, ein paar haben über 100, ein paar haben auch über 1000, ein paar tausend Besucher. Aber so richtig viel im Bereich Zehntausende, Hunderttausende ist da eigentlich nicht. Und die Nutzergruppe, die das Thema interessiert, nämlich Marketing und Online-Marketing, speziell vielleicht noch SEO, die ist sehr, sehr klein. Also die ist natürlich die Jahre größer geworden, aber sie ist insgesamt noch sehr, sehr klein. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei diesem Recency Bias. Wenn ich viel in LinkedIn unterwegs bin, und ich bin sehr viel in LinkedIn unterwegs, wenn ich mich auch in LinkedIn sehr stark mit Leuten vernetze, die im Bereich Suchmaschinenoptimierung oder im Bereich Organic Search oder im Bereich Online-Marketing unterwegs sind, dann bin ich natürlich in dieser Blase gefangen. Und alles erscheint unglaublich wichtig und unglaublich groß zu sein, weil ich ja nur in dieser Bubble unterwegs bin. Also alles, was auf mich einströmt, kommt aus dem Bereich Suchmaschinenoptimierung meinetwegen. Und ich habe so den Anschein, dass dadurch, dass da so viele drüber posten, also wo eigentlich die Konkurrenz sich gegenseitig beschießt, dass das unglaublich groß ist. Ist es aber gar nicht, weil diese Welt ja unglaublich klein ist, muss man ehrlicherweise sagen. Und das siehst du natürlich auch an dem am Vergleich, wenn du jetzt irgendwann mal politisch postest oder Kommentare schreibst zu politischen Themen oder Kommentare schreibst zu Märkten, die unglaublich breit sind, wie im Heimtierbereich zum Beispiel, also Hund, Katze. Da wirst du natürlich sehen, dass da unglaublich viel mehr Traktion ist, auch in Bereichen wie New Work, also so dieses Thema Homeoffice versus Arbeiten im Unternehmen oder auch Gendern, Gleichberechtigung, also alles, was so gesellschaftliche Themen sind, die eine deutliche Breite haben, weil sehr viele Leute davon betroffen sind, da ist eine unglaubliche Nachfrage da. Und guck einfach, dass du dir für dein Geschäftsmodell einen möglichst großen Markt aussuchst. Und wenn der Markt klein ist, dann muss er halt unglaublich viel Marge abwerfen oder hochpreisig sein mit entsprechender Marge. Sonst lohnt sich das nicht. Und jetzt sind wir beim Warum. Die Frage kann man ja stellen, ja, warum empfiehlst du das jetzt, Marco? Weil natürlich du mit Breite eine Skalierung hinkriegen kannst und damit deutlich höhere Vervielfachung von Marge hinbekommst. Was die Folge hat, dass dein Konto sich schneller füllt und du mehr Möglichkeiten hast, überhaupt dir Gedanken zu machen über Marketing, überhaupt dir Gedanken machen kannst zu holistischer Suchmaschinenoptimierung oder zu anderen Feldern dir überhaupt Gedanken machen kannst zum Thema breite Ads-Ausspielung oder breite Ausspielung auch von Offline-Werbung. Das kostet ja alles Geld. Das ist ja nicht nur einfach so dahingesagt. Und diese Marge musst du natürlich irgendwie erstmal erzeugen, damit du die in diese Marketingform drücken kannst. Und deswegen ist das meine erste Empfehlung, dass du dir einen möglichst großen Markt suchst, in dem ein hoher Druck vielleicht drin ist. Und das ist auch der zweite Punkt. Es muss ein hoher Problemdruck da sein, eine hohe Nachfrage. Und du musst ein großes Nutzenversprechen in dem Bereich anbieten können. Hoher Problemdruck bedeutet in erster Linie, dass ich die Lösungen, die ich anbieten kann, in jeglicher Form als Produkt oder als Dienstleistung oder in anderer Form, dass ich einen höheren Preis nehmen kann, gerade wenn die Konkurrenz auch noch nicht so hoch ist. Wenn ich der Einzige bin, der meinetwegen ein Produkt hat, was ein bestimmtes Problem löst, wo ein hoher Schmerz drin ist und wo der Schmerz auch Kosten verursacht, die natürlich hoch sind, dann kann ich den Wert meines eigenen Produktangebots hochsetzen, auch höher setzen im Vergleich zu dem EK, den ich habe, also zu dem Einkaufspreis oder zu den Kosten, die ich einbringen muss, um dieses Produkt an den Mann oder an die Frau zu bringen. Deswegen guck gezielt danach. Ist ein hoher Problemdruck da? Also entweder ist er vorhanden oder du prognostizierst einen entsprechenden Problemdruck. Und wenn ich jetzt vorhin schon mal prognostiziert habe, dass es aus meiner Sicht zumindest einen unglaublichen Problemdruck in dem Bereich Dopaminsucht geben wird, dann kann ich das ja jetzt schon beobachten. Also in meinen Streams und in meinen Reels ist schon der ein oder andere aufgetaucht, der diese Dopaminsucht, also die Abhängigkeit von Glückshormonen durch den Einsatz von Social Media oder anderer Faktoren, dass der thematisiert wird. Also was früher Nahrungsergänzungsmittel waren, was früher Abnehmcoaches waren, sind jetzt Leute, die sich mit der Dopaminsucht beschäftigen. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass da ein Druck entstehen wird und dass du einen Forecast machst für das, was kommen wird, weil AI gerade so präsent ist. Oder du suchst dir was, wo schon Druck da ist, wo du jetzt die Lösung findest. Und das Coole ist ja, dass du ja nicht einfach so, oder sagen wir mal andersrum. Ich kenne ja sehr viele Leute, die mit denen ich rede oder die meine Posts lesen in LinkedIn oder in anderen Social-Media-Kanälen, die schon verstanden haben, wo ich hin will mit meinen Gedanken. Aber die sagen, Marco, das ist aber gar nicht so einfach, so ein Geschäftsmodell dann zu finden oder eine Geschäftsidee zu haben, die genau in diese Richtung geht. Und dann kann ich immer nur sagen, natürlich ist es nicht einfach. Aber es fängt doch immer damit an, in eine bestimmte Richtung zu denken und ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ich stehe doch nicht morgens auf und habe eine Geschäftsidee und denke, ey, die folgt bestimmten Parametern, sondern mir wird ja eher irgendwas einfallen, wenn ich mein Unterbewusstsein dazu trainiere, dass ich in eine bestimmte Richtung gucken will. Ich habe hier in dem Podcast schon oftmals das Beispiel aus meiner Polizeilaufbahn damals gebracht, wo ich beim Sicherheitsfahrtraining ein paar Mal im Jahr war. Und eine der Übungen, die da waren, das Umfahren einer Oma auf der Straße ist, die mit ihrem Rolli über die Straße geht. Und was ganz klar war, ist, wenn du die Oma anguckst, dann wirst du sie umfahren. Das heißt, im Fahrsicherheitstraining macht man natürlich genau das Gegenteil. Du guckst an der Oma vorbei, um an ihr vorbeizukommen. Heißt, da wo du hinguckst, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du da auch kräftiger agieren kannst. Sprich, wenn du in eine bestimmte Richtung guckst, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest größer, dass du in der Richtung auch eine Idee ausprägst. Also guck erstmal in eine bestimmte Richtung und probier diese Trigger, die ich dir gerade so ein bisschen schildere, auf den Punkt zu bringen. Probier dich damit zu beschäftigen. Nichts anderes mache ich ja jetzt auch. Also die ersten Punkte waren, guck dir einen großen Markt aus. Also dazu musst du dir erstmal bewusst machen, welche großen Märkte gibt es denn da draußen überhaupt und welche haben denn jetzt gerade eine hohe Traktion. Dann guck, wo es einen großen Problemdruck gibt, wo es eine hohe Nachfrage gibt und probier dafür eine Idee auszuprägen, ein Angebot zu kreieren. und da eine Lösung zu finden. Dann bist du schon mal auf einem guten Weg und es wird dich ja begleiten in der bewussten Ausprägung von Ideen, wenn du dir darüber bewusst wirst. So, der dritte Punkt ist dann ein kleiner benötigter Kostenapparat. Was ich gelernt habe in meinen 25 Jahren jetzt als Unternehmer, ist, dass ich überhaupt nicht darauf geschaut habe, welcher Kostenapparat denn verbunden ist mit dem Angebot bestimmter Dienstleistungen oder bestimmter Produkte. Und da solltest du dir vorher schon Gedanken machen. Also was ist nötig, um wirklich eine hohe Marge hinzubekommen oder in diesem Bereich, den ich mir dann ausgesucht habe, wirklich erfolgreich zu sein? Wenn ich also denke, es ist total wichtig, weiße Ware anzubieten, ja, wir gehen mal die Punkte durch, ein großer Markt ist da, alle Leute brauchen Waschmaschinen und Kühlschränke, ist ja nicht die Frage. Ist da ein hoher Problemdruck da? Ist eine hohe Nachfrage da? Ja. Also Problemdruck würde ich jetzt mal ausschließen, der ist nicht so hoch. Die Nachfrage ist hoch, weil der Markt einfach groß ist. Problemdruck würde jetzt nur entstehen, wenn jetzt, wie in Corona-Zeiten jetzt meinetwegen, weiße Ware durch den Einbruch der Importe aus China hier Mangelware ist, dann ist natürlich der Problemdruck hoch und du kannst entsprechende Margen auch auf deine weiße Ware nehmen. Es ist aber so, dass du, der Kostenapparat, der entsteht durch Einkauf im Normalbetrieb, ist es so, dass vor Corona und nach Corona die Marge im Zusammenhang mit weißen Waren halt unglaublich gering ist. Das heißt, du hast einen hohen Kostenapparat durch den durch die Einkaufskosten und hast eine geringe Marge. Und dadurch erstmal schon einen hohen Kostenapparat. Du hast einen Kostenapparat durch Logistik, weil diese Waschmaschinen und Kühlschränke natürlich ziemlich schwer sind und immer durch Speditionen hin und her geschickt werden müssen. Du hast vielleicht hohe Kosten, weil du lagern musst und das jetzt nicht im Bereich Dropshipping machen kannst. Ich will gar nicht so auf die einzelnen Bereiche eingehen. Wichtig ist nur, dass du dir Gedanken darüber machst, welche Kosten entstehen können in bestimmten Bereichen. Das wird natürlich immer erst entstehen, wenn du eine entsprechende Idee hast, aber dann sollte das ziemlich schnell dahinter stehen. Und wenn du merkst, dass der Kostenapparat, der dadurch entsteht, die Margen so sehr verkleinert, dass es ja faktisch schon unattraktiv ist, dann, naja, jetzt muss man ehrlicherweise sagen, erkennt man das denn in dem Bereich schon? Also machst du dir jetzt Gedanken über eine Geschäftsidee und mit dem Bewusstsein vom kleinen Marco, als er vor 25 Jahren ein Geschäft gegründet hat, was ja viele da draußen betreffen wird, da hat er sich natürlich nicht gedacht, okay, wie hat jetzt die Marge eine Auswirkung auf die Möglichkeiten, später Marketing und SEO zu machen? Das ist natürlich ein bisschen schwierig, das gebe ich zu. Aber ich kann ja jetzt nur mit meiner Erfahrung sagen, dass ich da auf jeden Fall drauf achten würde, weil das beinhaltet ist. Wenn ich eine geringe Marge habe auf einem Produkt, werde ich weniger Gewinn erzeugen und damit habe ich weniger Möglichkeiten, nachher mich um effizientes und holistisches Marketing zu kümmern. Und wenn du jetzt am Anfang bist und dir so eine Gedanken noch nie gemacht hast, dann ist vielleicht das der Punkt, dass du dich irgendwann mal erinnerst, dass der Marco vielleicht gesagt hat, ja, kümmere dich doch einfach mal um den benötigten Kostenapparat. Was wird dich da erwarten? Und dann rechne das einfach mal durch und guck, ob am Ende noch so viel übrig bleibt, dass es für dich ausreichend ist. Und das ist, jetzt wo ich das so ausspreche, ist es natürlich auch total verrückt, weil natürlich, wenn du anfängst, dann ist ja, wenn du eine prognostizierte Marge hast und es bleiben jetzt meinetwegen monatlich 30.000 Euro übrig und du warst vorher in einem Job und hast netto 3.000 Euro verdient, dann sind natürlich 30 Riesen total viel für dich. Gerade wenn du noch nicht daran denkst, welche Marketinghebel du benutzen musst. Und das verblendet natürlich total. Aber die Frage, die du dir stellen solltest, ist vielleicht in anderen Bereichen mehr drin. Und das ist natürlich so ein Werteding. Ja, ich habe diese Sachen ja natürlich genauso durchlaufen wie andere auch. Aber ist es denn mit einem kleineren Kostenapparat und einer höheren Marge mit einem hohen Marktdruck in einem großen Markt und einer hohen Nachfrage nicht geiler im Monat statt 30.000 150.000 zu machen, weil die Möglichkeit da ist? Also die Lösung ist vielleicht einfach so groß wie möglich zu denken und gar nicht zu denken, sind 30.000 jetzt geil oder nicht geil, sondern immer daran zu denken, ja, geht's nicht noch einen Ticken größer? Hat man nicht Ziele, die noch größer sein können? Also auch vielleicht für dein Wertesystem unmoralisch groß sein können. Das glaube ich ganz wichtig, um da ranzugehen. Der nächste Punkt ist Skalierbarkeit. Also ist dann in dem großen Markt mit dem hohen Problemdruck und der hohen Nachfrage und dem kleinen benötigten Kostenapparat es möglich, eine Skalierbarkeit hinzubekommen. Und das liegt ja an dem Produkt an sich. Also habe ich jetzt ein hochspezielles Produkt, was ich nur einmal im Jahr herstellen kann oder was ich wirklich nur einmal produzieren kann im Jahr, weil meinetwegen das auf einer Frucht basiert, die nur einmal im Jahr in einer bestimmten Region geerntet werden kann. Und dann ist das Produkt alle. Ja, das könnte sein, dass wenn die hohe Nachfrage da ist und der Problemdruck da ist, dass du dann den Preis einfacher erhöhen kannst und das immer noch funktionieren kann. Entscheidend ist aber, dass ich das eigentlich hinbekomme, das über das Jahr der Nachfrage entsprechend zu skalieren. Also wenn ich eine hohe Nachfrage habe und der Markt sich in meine Richtung dreht, dass ich dann eigentlich unendlich nachproduzieren kann zu einer hohen Marge und damit eben auch diese, ich habe es eben gesagt, vielleicht unmoralisch hohen Margen erzeugen kann, die mich aber dann befähigen, im Marketing unglaublich viel Gas zu geben und mich auch in die Lage versetzen als Unternehmen, dass selbst wenn ich das holistisch mache, immer noch so viel Cash auf der Bank bleibt, dass es als ja Angestellter, ich finde die Perspektive ganz geil, faktisch unmoralisch wirkt, dann ist es cool. Und damit schließen sich aber bestimmte Geschäftsmodelle aus. Nämlich zum Beispiel das Geschäftsmodell Zeit gegen Geld zu verkaufen. Also die typische Agenturleistung, die typische Beraterdienstleistung, die ist begrenzt, die ist nicht skalierbar. Wenn du jetzt eine SEO-Agentur hast und deine Marge und deine Umsätze und deine Wirtschaftlichkeit hängt an dem Faktor, dass du Beraterdienstleistungen gegen Geld verkaufen kannst, dann ist das speziell im Online-Marketing-Bereich relativ begrenzt. Es gibt nach 20 Jahren Online-Marketing nur sehr wenige Ausbildungszweige, die direkt den Bereich ausbilden. Es ist also unglaublich schwierig, skaliertes Wissen in so eine Dienstleistung reinzubringen. Und dadurch, dass es so speziell ist, lassen sich die Leute, die richtig Ahnung haben und die intrinsisch das gelernt haben oder die in der glücklichen Situation waren, spezialisierte Studien zu machen oder Studiengänge zu besuchen, dass die natürlich rar sind in einem Markt, der in den letzten 20 Jahren natürlich immer davon gelebt hat, dass es immer höher, schneller weitergeht und du ja meinetwegen gute Berater für 100.000 plus einkaufen musst, dann ist natürlich, wenn du nur einen gewissen Stundensatz oder einen gewissen Tagessatz erwirtschaften kannst, das relativ begrenzt. Erstmal im Zuge Marge, im Zuge verkaufter Stunden und auch im Zuge von neuem Personal, was du einstellen kannst, um dann Marge zu erzeugen. Das ist zum Beispiel ein Geschäftsmodell, was ich nach meiner Erfahrung überhaupt nicht mehr forcieren würde, nämlich Zeit gegen Geld zu verkaufen. Es sei denn, es ist ein Markt, wo ich mit ja Callcenter-mäßig oder Beratungscenter-mäßig mit relativ niedrigen Einstiegshürden beim Personal, meinetwegen vom Arbeitsamt oder im Bereich von Migration oder so, skaliert arbeiten kann, um dann eine bestimmte Dienstleistung anzubieten. Ja, da gibt es ja diverse Geschäftsmodelle, die in dem Bereich auch unterwegs sind. Also da wird vielleicht auch Zeit gegen Geld verkauft, aber das Thema Personal ist halt umsetzbar im Punkto Skalierung, wenn das Level nicht ganz so hoch liegt. Also und damit bin ich auch schon beim nächsten Punkt, nämlich Verfügbarkeit von Personal. Sich dessen bewusst zu machen, kriege ich überhaupt irgendwas auf die Straße in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin. Nochmal das Beispiel LinkedIn. Man hat das Gefühl, dass unglaublich viele Leute da unterwegs sind, die da unglaublich viel Ahnung haben in dem Thema. Es ist aber de facto gar nicht so. Es sind sehr viel spezialisierte Leute. Die meisten, die da draußen rumkrakehlen und für Aufmerksamkeit sorgen. Die wollen natürlich wie Marktschreier einfach ihre Produkte anbieten und haben entsprechenden Marktdruck. Und im Grunde sind wenig fähige Leute an dem Markt überhaupt verfügbar, die nicht selbstständig sind oder die nicht in Unternehmen sind, die ihre Margen, nämlich genau nach der Konzeption, die ich gerade im Geschäftsmodell erklärt habe, nicht irgendwo anders erwirtschaften. Wenn ich also ein Geschäftsmodell habe, was in einem großen Markt agiert, was einen hohen Problemdruck löst, einen hohen Preis dadurch erzeugt, einen kleinen Kostenapparat hat und natürlich entsprechende Marge hat, nehmen wir mal Kaffee, ja, oder der Verkauf von Wasser, wo unglaubliche Margen erzeugt werden, dann kann ich mir natürlich auch viel mehr Personal leisten in dem Bereich, weil ich meine Margen natürlich woanders herhole. Und jetzt kannst du dir ja selbst die Frage stellen, ob du mit dem Geschäftsmodell, was du denn in dem Bereich hast, nehmen wir mal die Agenturen, so viel diesen anderen Geschäftsmodellen entgegenhalten kannst auf dem Markt. Alleine die Tatsache, dass da die Diskrepanz so groß ist, sollte dich doch dazu verleiten, eher über die Geschäftsmodelle von den Herstellern von Kaffee oder Wasser nachzudenken, als über das, was im Agenturmodell so läuft. Da kann man sich natürlich sehr schnell die Frage stellen, ob nicht das Geschäftsmodell von Agenturen ja verbessert werden kann durch den Einsatz von Prozessautomatisierung und durch den Einsatz von AI. Das wirkt natürlich im ersten Moment so, wenn ich ja vielleicht denken kann, dass ich von 10 Beratern auf 3 Berater runter reduzieren kann und dieselbe Effizienz erzeugen kann durch den Einsatz von AI. Ja, die Prognose musst du selbst machen. Ich glaube das überhaupt gar nicht, sondern ich glaube, dass die Personen, dass die persönliche Note in der Nachfrage noch extrem steigen wird und dass diese Prozessautomatisierung natürlich jetzt getrieben ist durch AI und durch diese Vision von Möglichkeit getrieben ist und damit natürlich auch einen hohen Problemdruck erzeugt, eine hohe Nachfrage erzeugt im relativ kleinen Online-Marketing-Bereich. Ja, das gebe ich zu, aber ich glaube, dass diese Geschichte sehr, sehr kurze Beine haben wird und eine riesige Welt von Enttäuschung erzeugen kann und erzeugen wird. Und dann kann man sich ja wieder die Frage stellen im Umkehrschluss, wenn denn das so eintrifft, was kann ich denn da anbieten, um diese Frustration abzufedern oder da einen gewissen Markt zu sehen? Also man merkt, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen guckt und vielleicht sich Sachen anguckt, die noch entstehen können in naher Zukunft, dann kann man vielleicht auch Geschäftsmodelle ausprägen, wo gerade noch nicht so viele Menschen am Start sind. Darum geht's ja, vielleicht nicht in dem Bereich auch zu arbeiten, wo schon Tausende unterwegs sind mit Produkten, die meinem Produkt sehr ähnlich sind. Ja, nächster Produkt, wiederkehrende Umsätze. Das ist ja für Agenturen vielleicht jetzt ein Thema, was immer da ist. Weil wenn du jetzt so einen Retainer hast für einen Kunden und eine bestimmte Stundenleistung oder einen bestimmten Tagessatzleistung in der Menge verkaufst, dann hast du natürlich das Gefühl, dass wiederkehrende Umsätze immer da sind, weil sich ja durch den Retainer das immer wiederholt. Das hat aber natürlich Schwachstellen. Also ist in der Logik richtig, aber hat Schwachstellen, weil natürlich die ganzen Punkte, die davor da waren, überhaupt nicht zutreffend sind. Und dann lohnen sich ja auch wiederkehrende Umsätze vielleicht deutlich weniger in einem Markt, der die anderen Trigger alle nicht erzeugt. Also ich würde eher über die anderen Trigger nachdenken und dann denken, okay, wie schaffe ich jetzt einen hohen Nachfragedruck, dass meinetwegen jetzt ein Produkt immer wieder konsumiert werden muss, abseits von so einem Dienstleistungsretainer, als mich ja mit dem Agenturmodell zu beschäftigen. Die Frage ist nur, die man sich stellen sollte in der Basis ist, sind überhaupt wiederkehrende Umsätze da? Also ist jemand, der jetzt einen Kühlschrank kauft, um das Beispiel nochmal aufzunehmen, wird der nochmal einen Kühlschrank kaufen? Natürlich wird er irgendwann nochmal einen Kühlschrank kaufen. Aber die Abstände im Kauf von Kühlschränken oder von weißer Ware, die sind natürlich hoffentlich relativ hoch. Viele denken natürlich, dass in diesen Geräten immer Sollbruchstellen drin sind, die irgendwie schneller kaputt gehen und die Leute dann natürlich gezwungen werden dazu, wieder neu einzukaufen. Aber sorry, ey, unser Kühlschrank läuft seit über 10 Jahren. Das heißt, sind das jetzt wiederkehrende Umsätze, wie ich sie meine? Nein. Sondern wiederkehrende Umsätze wäre jetzt, wenn ich Waschmittel dazu anbiete im Abo-Modell und weiß, dass die nach einer gewissen Frequenz alle sind und wiederbestellt werden muss. Also da eine Kombination zu machen aus Kühlschrank und weißer Ware oder wie wir es ja so kennen aus Tintenstrahldruckern und Tintenpatronen, das macht Sinn. Da solltest du dir drüber Gedanken machen. Wenn du aber nur ein Produkt hast, was du einmal verkaufst, dann muss die Marge schon sehr, sehr groß sein oder die Abhängigkeiten, die durch verbundene Dienstleistungen damit verbandelt sind, die müssen schon hoch sein. Also wenn du einen Supertanker verkaufst, dann ist die Marge natürlich relativ hoch, die kann dich über die Zeit bringen. Wenn du aber natürlich einen Wartungsvertrag dazu verkaufst und dadurch wiederkehrende Umsätze generierst, dann macht das schon Sinn. Aber es ist eben auch wieder nur ein wiederkehrender Umsatz, wenn du einen Tanker verkaufst, wenn du ein Produkt hast, was du nicht einmal verkaufst, sondern was du 1 Million Mal verkaufst und hast dann noch wiederkehrende Umsätze, weil damit irgendwas verbunden ist. Das ist natürlich total cool. Ja, der nächste Punkt ist hohe Marge. Das ist eigentlich in den anderen Punkten schon drin gewesen. Wenn du also das alles beachtest, dann entsteht automatisch eine hohe Marge. Und die kann natürlich nochmal erhöht werden, indem du eher im Hochpreissortiment denkst oder Sediment denkst, als im Preisdumping-Bereich. Viele sind ja ziemlich schnell in dem Bereich unterwegs, sich Gedanken über Preisreduktion zu machen, weil sie denken, dass sie mehr Traktion am Markt kriegen und mehr künstliche Nachfrage erzeugen können. Das ist natürlich auch so. Ein geringerer Preis kann dazu führen, dass einfach mehr verkauft wird. Aber das steht natürlich auch immer im Zusammenhang damit, dass anscheinend ja der Marktdruck so, also von Konkurrenz so hoch ist, dass ich im Preis runtergehen muss. Andersrum wäre ja eher das logischer, dass ich so eine unique Dienstleistung oder so ein uniques Angebot habe, dass die Leute ja durch das Lösungspotenzial so eine Bereitschaft dazu haben, einen höheren Preis zu bezahlen, als sich in diese Preisdumping-Spirale reinzufinden. Also ich glaube, wenn du lange genug darüber nachdenkst, wie kann ich Preise reduzieren, dann ist grundsätzlich schon was am Dampfen. Und dann würde ich mir Gedanken darüber machen. Und es ist jetzt weit davon entfernt, dass ich diese Fehler nicht auch gemacht habe. Aber wenn du immer wieder über Preisdumping nachdenkst oder deine Preise reduzieren musst oder über so Schwellenwerte nachdenkst, dann sollten erst einmal bei dir die Alarmglocken vielleicht tönen, dass du ja vielleicht über dein Geschäftsmodell nochmal nachdenken solltest. Was ich noch gefunden habe, was total wichtig auch für ein Geschäftsmodell ist eigentlich, ist, dass es, also entweder bist du Experte in einem bestimmten Bereich, du hast studiert in einem bestimmten Bereich, meinetwegen Ingenieurkunst mit Flugzeugen oder so, also Flugzeugingenieurswesen oder Weltraumingenieurswesen, und du erfindest jetzt irgendwas Cooles, was eine einzigartige Nachfrage hat. Und nur du hast die Expertise darüber oder es ist unglaublich schwer nachzubauen. Dann ist es sehr, sehr cool. Und so eine Leute gibt es da draußen ja auch zumass. Aber ich glaube, die Leute, die jetzt hier zuhören werden, das werden ja eher Leute sein, die zwar eine Geschäftsidee haben, die aber in dem Bereich noch gar nicht zu Hause sind und die ihr Leben lang von intrinsischer Motivation gelebt haben. Das ist bei meiner Person so und das wird aber bei vielen anderen Leuten da draußen auch so sein. Das heißt, wenn du über dein Geschäftsmodell nachdenkst und aus diesem Bereich kommst, solltest du dir überlegen, in welcher überschaubaren Zeit du zum Experten in dem Bereich werden kannst, also zum echten Experten werden kannst. Das heißt, wie kann ich mir mit meiner intrinsischen Motivation in welchem Zeitraum so viel Wissen raufschaffen, dass ich wirklich Experte werde. Nicht, dass ich so fake it until you make it erzähle, dass ich Experte bin, sondern dass ich es wirklich werde, weil ich intrinsisch mich mit dem Thema auseinandersetze. Das ist ja in manchen Bereichen so, dass du dieses Wissen gar nicht dir aneignen kannst. Also wenn ich jetzt Ingenieur für Luftfahrt bin, dann werde ich mir bestimmte Sachen gar nicht raufschaffen können, weil ich einfach gar nicht so in dem Kontext Luft- und Raumfahrt vielleicht unterwegs bin. Da kann ich noch so intrinsisch sein. Ich werde bestimmte Sachen einfach mir nicht raufschaffen. Dazu kommt noch die Erkenntnis, dass ich oder jeder Mensch natürlich so ein Faible für bestimmte Sachen hat. Wenn es also darum geht, Luft- und Raumfahrt-Ingenieurswesen zu entwickeln oder da bestimmte Sachen zu ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Und ich merke ziemlich schnell oder weiß auch von mir, dass ich bestimmte Eigenschaften, um mir dieses Wissen raufzuschaffen, gar nicht habe, nämlich meinetwegen in Mathe gar nicht so gut bin, dann sollte ich vielleicht auch einen großen Bogen davon machen. Also es muss in einer überschaubaren Zeit möglich sein, Experte zu werden. Und es müssen Bereiche sein, wo ich überhaupt den Intellekt habe, mich da fortbilden zu können. Die beiden Fragen solltest du dir sicherlich stellen, um da in dem mit einem Geschäftsmodell erfolgreich zu sein. Und dann kommen wir zu dem Bereich, wo wir jetzt wirklich in den Bereich Online-Marketing auch reinstoßen. Also, um das nochmal klarzustellen, vielleicht habe ich den einen oder anderen verloren jetzt schon auf dem Weg, weil ihr denkt, was labert ihr denn da? Was hat denn das mit meinem Marketing zu tun? Ich glaube, es hat unglaublich viel damit zu tun, weil du Marketing immer finanzieren musst, habe ich schon mal gesagt. Aber vielleicht ist da nicht so viel Verständnis für da. Jetzt kommen wir aber mal in Bereiche, wo das Verständnis automatisch entsteht. Und das ist, mein Geschäftsmodell muss in der Lage sein, Content-Potenzial zu haben. Also wenn du eine Spezialschraube anbietest, in einem sehr, sehr kleinen Markt, in einer sehr, sehr spezialisierten Zielgruppe, dann wird es mir unglaublich schwer fallen, Content dafür zu erzeugen. Also ich kann einmal ein Video darüber drehen, was diese Schraube jetzt macht, vielleicht auch in einem bestimmten Kontext, und dann ist es vielleicht schon relativ schwer, sich darüber Gedanken zu machen. Es ist viel, viel einfacher, wenn du einen Bereich hast, was im Massenmarkt unterwegs ist, wie ein Produkt, was im Hunde- oder Katzenbereich unterwegs ist, und du natürlich über sehr viel schon vorhandenen Content, aber auch sehr viel über eine sehr große Zielgruppe dir Gedanken machen kannst und da dein Content ausliefern kannst und sehr viele Ideen ausprägen kannst. Oder ein gutes Stichwort ist, ich habe ja einen Garten und ich beschäftige mich sehr viel mit Rasen, weil ich das cool finde, so einen Teppich da zu erzeugen, auch wenn das unglaublich schwer ist. Und da gibt's so eine, jetzt ein bisschen Werbung an der Seite, da habe ich kein Geld für gekriegt, da gibt's so eine Firma, die nennt sich TurboGrün. Und wenn du das Geschäftsmodell dir mal anguckst, dass ein paar junge Leute einfach eine neue Art von Dünger erfunden haben, die eine bestimmte Art von Wirksamkeit haben, aber diese Wirksamkeit so rausstellt, als ob du in immer grünen Rasen hast, ohne Unkraut, und dann auch dir einen Träger suchst, der vom FC Bayern kommt und Müller heißt, dann glaube ich, hast du ein Geschäftsmodell, was vielen Faktoren entspricht, die ich gerade aufgezählt habe. Und du hast natürlich eine unglaubliche Möglichkeit, Content zu erzeugen, weil es natürlich sehr, 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 sehr viele Variationen davon gibt, wie ich jetzt meinen geilen Rasen erzeugen kann. Und es unglaublich viele Beispiele gibt. Also ich gucke jetzt hier gerade aus meinem Agenturfenster und guck auf Gärten, ganz viele. Das heißt, jede einzelne Parzelle von Garten wäre ja eine potenzielle Möglichkeit, dass Leute die Erfahrung mit ihrem Rasen irgendwie teilen könnten. Und daraus entsteht ja schon eine Content-Welt, die riesig ist. Und frag einfach dein Geschäftsmodell ab, ob du in dem Bereich, was du da beackern willst, eine Möglichkeit hast, eine sinnvolle Möglichkeit hast, in der Breite Content zu erzeugen. Entschuldigung. Das ist unglaublich wichtig, weil wenn wir davon reden, dass wir Content-Marketing machen, dass wir auch holistisches Marketing für SEO meinetwegen und Markenbildung machen können, dann ist ja die Möglichkeit, überhaupt was raushauen zu können, entscheidend dafür, dass ich überhaupt das machen kann. Wenn ich nach 2 Videos einfach gar keine Ideen mehr habe und auch Fachleute dir gar keine Ideen mehr ausprägen können, na dann läufst du in so ein Dead-End rein und dann macht das alles überhaupt gar keinen Sinn. Kommen wir zur nächsten Ausbildungsstufe, und das ist die Möglichkeit, eine Community aufzubauen. Und das ist, glaube ich, auch fürs Online-Marketing für die Zukunft extrem wichtig. Nehmen wir mal das Beispiel der Schraube. Welche Community soll im B2B-Bereich überhaupt aufgebaut werden? Ist in vielen B2B-Bereichen ja sowieso unglaublich schwierig. Und umso spezieller du in einem B2B-Bereich unterwegs bist, umso schwieriger ist es, überhaupt dann eine Community aufzubauen. Jetzt nimm mal den Vergleich zu Gartenbesitzer, die vielleicht ihren Rasen schön haben wollen, oder nimm den Bereich Hund, Katze, Heimtier. Dann ist es in dem Bereich natürlich viel, viel einfacher, eine Community aufzubauen, weil es sehr, sehr viele Leute gibt, die sich auch gerne austauschen zu den Problemfällen in ihrem Bereich. Also guck dir dein Geschäftsmodell an und hinterfrage, ob du die Möglichkeit hast, eine Community in dem Bereich aufzubauen. Und ich muss ja jetzt nicht dazu sagen, dass diese Community in Sachen Linkbuilding, in Sachen in Sachen Reputation, in Sachen Erwähnung unglaublich wichtig sind und damit natürlich einen direkten Einfluss auf die Markenbildung haben. Also nochmal, guckt euch diesen Bereich Turbogrün mal an als Produkt und geht dann mal bestimmte Foren in Facebook durch, die sich mit der Welt von schöner Rasen beschäftigen. Wenn du da das schaffst, einfach eine gute Reputation zu erzeugen, dann ist der Marketing-Effekt, der durch diese Mund-zu-Mund-Propaganda entsteht, als Vertriebsmöglichkeit indirektes Marketing zu erzeugen, riesig. Und die Wirkung, wenn du sie abziehen kannst in Richtung Online-Marketing, sind auch riesig. Deswegen, Community ist eine der Schlüsselfaktoren für die Zukunft und dein Geschäftsmodell muss verdammt nochmal das ermöglichen, wenn es geil sein soll. Dann gibt es noch die Unterscheidung natürlich, wie du an das Thema rangehen kannst in Sachen Kapital. Also, wenn du wenig Kapital hast, also einfach von dir aus startest und dich einfach so mit deiner Erfahrung und mit deiner Leistungsfähigkeit und mit deinem Intrinsischen in den Markt wirfst, dann ist es natürlich opportun, Eigenentwicklung zu machen oder auf Dienstleistung zu setzen. Also alles, was ich selber anbieten kann, hat ja die höchste Marge, weil ich ja nur mich einsetzen muss. Und natürlich sollte man anfangen, immer einen Gegenwert für seine Stundenleistung irgendwie einzupreisen. Aber also finanziell, buchhalterisch ist das wichtig, vielleicht auch um einen Businessplan zu schreiben. Aber am Ende des Tages setze ich ja nur mich ein und muss eigentlich dafür sorgen, dass ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und darüber hinaus ist ja eigentlich kein großer Kapitaleinsatz möglich. Bedeutet aber auch, wenn ich mit wenig Kapital anfange und eine Eigenentwicklung habe, dass ich mir über diese ganzen Bereiche, über die ich gerade gesprochen habe, noch viel mehr Gedanken machen muss, damit das nachher tragfähig ist und damit das auch so bleibt. Weil Ziel muss ja sein, dass ich mit wenig Kapital starte und dann wirklich einen kleinen Kostenapparat habe mit der hohen Skalierung und einen sehr geringen Wareneinsatz habe, um das dann wirklich hochzufahren und zu skalieren. Dann kann man es ja erst groß machen und dann macht es auch Sinn. Die ganzen Punkte, die ich vorher genannt habe, die sind natürlich alle wichtig dabei. Also ich glaube, ohne einen der Punkte würde ich gar kein Geschäftsmodell mehr starten. Aber es ist am Ende des Tages ja doch noch wichtig, habe ich jetzt Geld zur Verfügung oder habe ich nicht Geld zur Verfügung, um bestimmte Sachen davon überhaupt umsetzen zu können. Auch im Marketing. Also wenn ich wenig Kapital habe, dann ist es mir natürlich auch, fällt mir es viel schwerer, holistisches SEO umzusetzen oder überhaupt PPC-Werbung oder Ads-Werbung zu machen, als wenn ich jetzt irgendwie gefundet sehr, sehr viel Geld habe oder von der Bank einen Geschäftskredit bekommen habe und mir mehr Möglichkeiten erarbeiten kann. Und da sind wir auch beim zweiten Thema. Natürlich ist es, wenn ich viel Kapital habe und jetzt irgendwie Venture-Kapital habe oder einen Erbe hatte oder von der Bank Geld gekriegt habe, dann solltest du natürlich anfangen, die Sachen gleich größer zu denken und größer auszurollen. Was auch unglaublich schwierig ist, weil es entscheidend ist, das ist das bessere Wort, mit welchem Mindset du an das Thema rangehst. Also wenn du vorher Angestellter warst und diese berühmt-berüchtigten 3.000 oder 4.000 Euro netto bekommen hast und hast dann plötzlich eine Million bekommen, um in einer Funding-Runde oder auch, weil du mit deinem Geschäftsmodell eine Bank überzeugt hast, dann ist es ja unglaublich schwierig, dieses Werteraster, was du vorher ausgeprägt hast, jetzt auf dieses neue Werteraster von einer Million umzusetzen. Das bleibt unglaublich schwierig und ist aber eine andere Hausnummer. So, jetzt habe ich euch fast eine Stunde zugelabert oder wir sind ja sogar bei einer Stunde. Ich habe null Ahnung, ob ihr verstanden habt, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ich habe es für mich nochmal verinnerlicht, ich bin es nochmal durchgegangen Und ich denke, das sind genau die Schritte, die ich gehen würde, um ein Geschäftsmodell in der Zukunft auszuprägen. Auch mit der Prämisse, kann ich denn überhaupt SEO und Online-Marketing in Zukunft machen mit dem, was denn daraus entsteht? Wenn ich alle diese Punkte habe in dem, was ich anbieten will, mit dem Geschäftsmodell, was ich denn da habe, boah, na dann muss ich mir überhaupt gar keine Gedanken machen um die Weltherrschaft, weil sich ja in dem Bereich die Leute durchsetzen werden, die Kohle haben. Also wem das bis jetzt entgangen ist, Geld regiert die Welt. Und wir sind im Kapitalismus unterwegs. Das heißt, der mehr Geld hat, wird in der Regel mehr Marke erzeugen können, als der, der kein Geld hat. Das ist so. Natürlich wirst du ein paar Beispiele jetzt auf Pfanne haben, wo du sagst, hey, hier sind aber auch Leute, die haben unglaublich viel Geld und die machen scheiß Marketing. Aber sie sind in der Regel sehr, sehr präsent oder horten ihr Geld und haben dann persönlich was für sich davon. Egal wie, wer mehr Kohle hat und die entsteht halt, dieses Mehr an Kohle entsteht halt sehr stark durch die Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, der wird sich in Zukunft auch mehr Online-Marketing und mehr Marketing grundsätzlich und damit, und da sind wir ja beim Thema, was wir beackert haben, mehr Markenaufbau ermöglichen. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Gebt mir doch gerne Feedback in den Social Media Post, wo ich das hier publiziere, oder schreibt hier in die Kommentare auf dem auf der Campix, einfach unter dem Wayne Podcast Post. Ich bin gespannt, ob das überhaupt verständlich ist oder ob das in meinem eigenen Spatzengehirn so stattfindet. Und wenn es einfach dazu führt, dass ihr das jetzt eine Stunde durchgehalten habt und ihr euch hinsetzt und euer Geschäftsmodell mal auf Basis von diesen Punkten hinterfragt, und ich werde dazu auch nochmal eine Checkliste machen, um das ein bisschen eingänglicher zu machen, dann würde ich mich schon riesig freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr diese Punkte durchgeht und sagt, ey Marco, ich habe ein geiles Geschäftsmodell, oder euch mal selbst hinterfragt und sagt, nee, eigentlich ist mein Geschäftsmodell hier im Online-Marketing überhaupt nicht so geil. Ich sollte mir vielleicht mal ein paar andere Gedanken machen. Dann würde ich mich unglaublich darüber freuen. Nicht, weil ich euch auslachen will, sondern weil ich ja selbst in der Petrolie bin und auch immer war, mir nicht genug Gedanken über diese Punkte gemacht zu haben und damit natürlich auch vor einem Jahr in diese Spirale von Agenturproblematik reingekommen bin, die ich jetzt zum Glück durchschritten habe, weil wir jetzt viele Punkte davon so erfüllen konnten, dass wir zwar nicht den Riesenmarkt haben und die hohe Nachfrage haben, aber dass wir zumindest den Bereich Kostenapparat so reduzieren konnten, dass die Margen einfach wieder gestiegen sind. Das habe ich nur durch dieses Bewusstsein irgendwie hinbekommen. Und deswegen würde mich unglaublich der Austausch mit euch reizen, wenn ihr denn das Thema angeht, wo ihr Punkte seht, wo ihr reingehen könnt, wo ihr rangehen wollt, oder ob ihr vielleicht auch über ganz neue Geschäftsmodelle nachdenkt, um am Ende kraftvoll zubeißen zu können, auch in SEO der Zukunft oder AIO oder nennt es meinetwegen auch Geo oder whatever. Ja, in diesem Sinne, ich bin raus. Euer Marco Tschüssikowski.